Ich freue mich sehr, heute Morgen hier sein zu können. Viele Gesichter kenne ich noch. Einige sind neu, das freut mich auch, dass es neue Menschen in der Gemeinde gibt. Und wir haben allen Grund, auch zuversichtlich und hoffnungsvoll in dieser Zeit, auch in der Gemeinde hier in Coesfeld zu leben. Dieses Thema hat mich angesprochen. Ich bekenne euch ein offenes Geheimnis, ich habe schon mal darüber gepredigt, aber das ist schon etwas lange her und ich musste mich wirklich neu einarbeiten. Das Thema hat mich wieder neu gepackt, sodass ich einiges wieder neu dazu gelernt habe. Bei meiner Recherche im Internet bin ich auf einen Artikel gestoßen, und zwar in der Ausgabe Focus Online, mit der Überschrift Berlin ist guter Hoffnung. Was glaubt ihr, was könnte damit gemeint sein? Ich verrate eins, den Flughafen betrifft es nicht. Da hat keine gute Hoffnung mehr. Es muss etwas anderes sein. Was könnte es sein? Ich verrate es. Es geht um Babyboom in unserer Hauptstadt. Also die Hauptstadt Berlin ist so attraktiv, dass viele junge Familien nach Berlin ziehen. Und so ist es in Berlin im Unterschied zu vielen anderen Städten so, dass mehr Kinder geboren werden, als Menschen sterben. Also die Stadt wächst nicht nur allein durch Zuzug sozusagen, sondern tatsächlich demografisch gesehen, es werden mehr Menschen geboren, als Menschen in Berlin sterben. Also gute Hoffnung sein ist ein alter Ausdruck aus der Zeit, in der man nicht mit einem Schnelltest aus der Apotheke feststellen konnte, ob man nun schwanger ist oder nicht, und in eine Zeit, in der es Geburt und Schwangerschaft mit vielen Risiken verbunden war. Und Gott sei Dank, heute ist es anders. Und damals musste man auch wirklich warten, bis es diese Hoffnung, die man in sich trägt, zeigt und sich bestätigt und bewahrheitet. Ja, es ist es, wir sind guter Hoffnung, wir erwarten ein Kind. So gesehen kann man sagen, Ausdruck guter Hoffnung sein bedeutet, eine Hoffnung in sich tragen und in einer freudigen Erwartung leben. Das ist ein guter Ausdruck, ne? Eine Hoffnung in sich haben und in einer freudigen Erwartung leben. Auch wenn dieser Weg lang ist, vor allem für die Frauen, die Schwangerschaft dann ganz anders erleben als Männer, lohnt es sich, alle Mühen, alle Verzicht und alle Nebenwirkungen, die es dann gibt, weil am Ende ein großartiges Ereignis stattfindet. Gott schenkt neues Leben. Ich glaube, Gott schenkt neues Leben jedem, der sich ihm zuwendet, jedem Menschen, der sich nach einem neuen Leben sehnt und Gott sucht und darum bittet, dass er das Neue schenkt. Am Ende der Bibel heißt es, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Das ist ein Prädikat Gottes, dass Gott ein Gott der Hoffnung ist. Die Bibel sagt, dass wir als Christen viele Gründe haben, als Hoffnungsträger zu leben. Was sind es für Gründe? Zunächst eine Vorbemerkung. Die biblische Beschreibung der Hoffnung ist nicht etwa so eine vage Vermutung, wie oft allgemeine Vorstellung mit dem Wort Hoffen in unserer Gesellschaft verbunden ist. In einem deutschen Wörterbuch habe ich gelesen, Hoffnung ist etwas, von dem man sich wünscht, dass es in Erfüllung gehen wird, aber es nicht weiß. Das griechische Wort das im Deutschen mit Hoffnung übersetzt ist, heißt Elpis. Und dieses Wort lässt sich beschreiben mit zuversichtliches, gespanntes Erwarten des Guten. Also Hoffnung blickt zuversichtlich in die Zukunft entgegen und erwartet etwas Gutes. Das wird in dem Deutschen auch ähnlich zum Ausdruck gebracht. Unser Ursprungswort für Hoffnung kommt aus dem Mittelniederdeutschen und dort damals hieß das Wort Hoppen. Wir merken, es gibt auch Parallelen zum Englischen, ne? Aber Hoppen bedeutete hüpfen. Da ist jemand in so einer Erwartung, der fast schon hüpft vor Freude. Das können wir bei den Kindern sehen, weil man sich sicher ist, das wird eintreten. Das ist nur irgendwie nur vage, sondern da ist eine Gewissheit, das wird eintreten. So ähnlich wie bei den Kindern. Ein gespanntes Erwarten ist ja hüpfen, dass es am Weihnachten eine Bescherung gibt. Das ist nicht nur irgendeine Hoffnung, sondern das ist eine Gewissheit, eine Zuversicht, dass das eintreten wird. Oft sehen wir die Hoffnung ein bisschen anders oder fragen wir, was ist der Gegenstand der Hoffnung? Was gibt der Hoffnung diese Zuversicht und die Gewissheit, dass es sich lohnt zu hoffen? In einem Lexikon der Gegenwart habe ich ein Zitat von Robert Lemke gelesen, der gesagt hat, man soll sich keine falschen Hoffnungen machen, aber woher weiß man, welche Hoffnungen richtig sind? Gute Frage. Woher weiß man, welche Hoffnungen richtig sind? Menschen können falsche Hoffnungen haben, übertriebene Hoffnungen haben, nichtige Hoffnungen haben, Hoffnungen, die keinerlei Bedeutung haben, egoistische Hoffnungen haben. Was können wir aber wirklich hoffen? Warum können wir als Christen, als Hoffnungsträger leben? Was sind Gründe für unsere Hoffnung? Echte Hoffnung ist immer nicht in uns selbst begründet, zumindest biblische Hoffnung, sondern in dem Bleibenden. In erster Linie ist diese Hoffnung in Gott selbst begründet. Den Text dazu haben wir mit Robert, ohne uns abzusprechen, beide ausgesucht sozusagen. Gute Recherche. Ich werde nicht nur auf den gesamten Text eingehen, aber auf den ersten Vers, mit dem du die Schriftlesung angefangen hast. Und zwar aus dem Römer Kapitel 15, Vers 15, 13. Da heißt es, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Interessant ist, dass Paulus hier Gott als der Gott der Hoffnung nennt. Das heißt, wer an diesen Gott glaubt, wer eine Beziehung zu diesem Gott hat, der kennt die Quelle der Hoffnung. Seine Hoffnung ist nicht in sich selbst, sondern in dem Ewigen begründet, nicht in seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen. Wir dürfen Gott um vieles bitten. Und solange es in Übereinstimmung mit seinem Wort, mit seinen Geboten ist, ist es auch gut so. Und Gott erfüllt oft unsere Bitten, aber nicht alle unsere Wünsche werden in Erfüllung gehen. Aber alle Verheißungen, alle Versprechen, die Gott gegeben hat. Interessant ist in diesem Vers zu sehen, in welcher Beziehung hier das Wort Hoffnung zum Beispiel mit den Begriffen Frieden und Freude zusammensteht. In den Evangelien lesen wir, dass der Heilige Geist eine bedeutende Rolle gespielt hat im Dienst von Jesus und im Dienst der Apostel, auch der ersten Christen. Zum Beispiel, dass Jesus und auch die Jünger, die Apostel, dann in der Kraft des Heiligen Geistes Wunder getan haben, Kranke geheilt haben, vollmächtig gepredigt haben. Ab Pfingsten bekräftigt Gott durch den Heiligen Geist Petrus in seine Predigt, sodass viele zum Glauben finden und Christen als Zeugen von Jesus auftreten können. Das sind alles bekannte Wirkungen des Heiligen Geistes. Aber ich weiß nicht, wie oft wir darüber nachgedacht haben, dass eine der Wirkungen des Heiligen Geistes darin besteht, dass wir als Hoffnungsträger leben können. Und dass wir, je länger und intensiver wir mit Gott leben, umso reicher an Hoffnung werden. Das sagt uns dieser Text. Dass wir immer reicher werden an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt, je länger ich als Christ mit Gott lebe, desto größer soll meine Hoffnung sein. Desto größer soll die Hoffnung auch in meinem Leben zu erkennen sein und zum Zuge kommen. Ich müsste als Christ, als Hoffnungsträger erkannt werden. In diesem Bibeltext wird auch sowohl Gott als auch der Heilige Geist erwähnt. Wir merken, dass Gott in seiner Vielfalt und in seiner Dreieinigkeit die Hoffnung in uns bewirken will. Im Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 27 heißt es, dass Christus in uns Hoffnung der Herrlichkeit ist. Christus in uns, der Heilige Geist in uns und Gott der Hoffnung wirken in unserem Leben, dass wir immer reicher werden an Hoffnung. Ich glaube, es ist oft ein Manko im Leben als Christen, dass wir wenig dieser Hoffnung zeigen. Dass wir uns oft von den Dingen gefangen und ablenken lassen, die im Grunde genommen so zweitrangig sind. Wenn wir auf uns das besinnen, auf das, was Gott uns gibt, dann haben wir jederzeit Grund zur Hoffnung, auch Grund, Frieden zu haben und Freude zu erleben. Als Paulus an die Gemeinde in Epheser brief, hat er sie daran erinnert, wie ihr Leben ohne Gott war. Er sagt, als ihr ohne Christus wart, da wart ihr auch ohne Hoffnung, denn ihr wart ohne Gott in dieser Welt. Also wer Gott nicht kennt, wer Jesus Christus nicht als seinen Herrn und Retter erkannt hat, der kann keine Hoffnung haben. Zumindest keine bleibende Hoffnung. Irgendwann werden alle Hoffnungen zunichte sein, wenn sie nur in dieser Zeit und in dieser Welt begründet sind. Wir kommen zum nächsten Punkt. Wir sollten als Christen Hoffnungsträger sein, weil wir eine lebendige Hoffnung haben. Genauso wie Gott gegenwärtig ist in unserer Zeit und gegenwärtig lebendig ist, so soll auch unsere Hoffnung lebendig sein. Es ist so wie bei den werdenden Eltern. Ihre ganze Freude ist zwar noch nicht erfüllt, oder erfüllt wird, wenn das Kind geboren wird, aber diese Vorfreude, diese Hoffnung strahlt schon bereits jetzt in ihre Gegenwart hinein. Unsere Hoffnung ist in erster Linie eine Hoffnung, dass wir mit Gott leben können, dass wir mit ihm verbunden bleiben für Zeit und Ewigkeit. Aber diese Hoffnung, diese Verbundenheit, diese Gemeinschaft mit Gott beginnt nicht irgendwann, wenn wir das Ziel erreichen, sondern wir können sie jetzt schon erleben und uns darüber freuen. Christus in euch, Hoffnung der Herrlichkeit, sagt Paulus. Und im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3, erinnert Petrus die Gemeinde was sie alles durch Gott geschenkt bekommen haben, und sagt, Gott hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Diese Hoffnung ist lebendig, sie lebt, weil Gott lebt, weil Jesus Christus lebt, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Und diese Hoffnung ist kein gehütetes Geheimnis. Sie soll allen Menschen offenbar werden. An unserem Leben sollen andere Menschen erkennen, dass wir hoffnungsvolle, zuversichtliche Menschen sind. Ebenfalls im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15, sagt Petrus, seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedem Mann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Die Gute Nachricht Übersetzung sagt, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Habt ihr das schon mal erlebt, dass irgendjemand euch fragt, sag mal, warum bist du immer so gut drauf? Warum bist du so zuversichtlich, dass du nicht nur Probleme siehst, sondern die Lösungen, dass du dazu beitragen kannst, dass Lösungen gefunden werden, dass du eine Ausstrahlung hast, die einfach positiv ist, dass man gerne mit dir zusammenarbeitet, dass man gerne mit dir Zeit verbringt. Ich glaube, das ist das, was Paulus hier sagen will, und er spricht auch zu der Petrus in der zur Gemeinde in Verfolgung, dass gerade auch unter der Verfolgung sollen Menschen erkennen, dass Christen Hoffnung haben und uns danach fragen, was ist der Grund dieser Hoffnung? Vielleicht ist es in unserem Leben nicht so, dass die Menschen das so sofort benennen können, aber ich glaube, Menschen haben einen Riecher dafür. Die können es merken. Die können wahrnehmen. Ist es jemand, der eine positive Lebenseinstellung hat? Luther hat gesagt, auch wenn die Welt untergehen würde, morgen würde ich noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Da kann man es vielleicht überlegen und sagen, macht es überhaupt noch Sinn? So rational denken wir oft. Aber Gott sagt, weil es Zukunft gibt, will ich Zukunftshoffnungen setzen, Zeichen setzen. Und so sollte es auch bei uns sein. Vielleicht wird es sich darin bemerkbar machen, dass Menschen merken, du bist einfach freundlich anderen gegenüber. Dass Menschen merken, die in unsere Gemeinde kommen, dass wir freundlich sie empfangen und begrüßen, dass wir auf sie eingehen, dass wir das Gespräch suchen, dass wir Menschen einladen, an einem Nachmittag zum Beispiel zum Grillen oder zum Kaffee trinken, und dass diese Liebe und die Freundlichkeit, Hoffnung und Freude sich bemerkbar macht. Ich kann mich sehr gut erinnern, als ich die erste Zeit die ersten Kontakten zu Christen bekommen habe. Ich konnte das nicht benennen. Aber wenn ich diese Menschen besucht habe, wenn wir eingeladen worden sind, dann habe ich das gemerkt. Ich habe Ruhe, Frieden und Freude gemerkt. Es war jetzt nicht so, dass jemand Freude in dem Ausdruck kam, dass jemand sozusagen hüpfend durch die Gegend gegangen ist, aber eine Freude, die in einer tiefen Zufriedenheit, in einer positiven Haltung zum Ausdruck kam. Spurgeon, einer der bekanntesten Prediger aus dem 19. Jahrhundert in England, hat Folgendes gesagt. Ein fröhlicher Christ ist wie eine Empfehlung für seinen Glauben. Wie du vor dem Schaufenster stehst, um zu sehen, was du dort alles kaufen kannst, so schauen dir die Leute ins Angesicht, um zu sehen, was da tief unten in deinem Herzen wohnt. Axel Kühner, ein Autor sehr beliebter Andachtsbücher, sagt, bevor die Predigt am Sonntag im Gottesdienst gehalten wird, gibt es eine andere Predigt. Eine Predigt, die alle Gottesdienstbesucher halten. Und zwar in der Art und Weise, wie sie einander begegnen. Wie sie einander grüßen. Wie sie aufeinander zugehen. Ich glaube, dass die Art, sagte er, die Predigt ist, die nicht von einer rhetorischen Kunst abhängig ist, sondern die sich im Leben von Christen durch ihre Art, wie sie einander begegnen, entscheidend ist. Eine Freude, die die Gemeinde prägt. Paulus sagt im Hohen Lied der Liebe im 1. Korinther 13, Vers 1, wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm, wie ein dröhnender Gong oder eine klingelnde Schelle. Also er spricht von prophetischen Reden, von Erkenntnis, von Geheimnissen, die einem Gott offenbart. Und das ist alles großartig. Aber er sagt, wenn ich die Liebe nicht habe und diese Liebe nicht erlebbar wird, dann kannst du alles in die Tonne hauen. Kannst alles vergessen. Und darum sagt er am Ende, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ich weiß nicht, wie viele von euch an Karl-Heinz Gromberg erinnern können. Also Ende der 90er Jahre war er in Coesfeld in der alten Synagoge nochmal zu einer Evangelisation. Ich war selbst damals noch nicht in Coesfeld, das musste dann vor 99 sein. Aber ich weiß, dass er da war. Ich kenne ihn und habe ab und zu mit ihm auch Gespräche gehabt, Telefonate, weil er auch aus Herne kommt ursprünglich, aus der Gemeinde, in der ich jetzt Pastor bin. Und er war viele Jahre unterwegs als Evangelist in unterschiedlichen Gemeinden. Und er sagte, weißt du was, ganz unabhängig, wie die Gemeinden sich gesetzt haben, welche Couleur sie auch waren, ob es jetzt Aussiedlergemeinden waren oder alte Baptistengemeinden oder neu gegründete Gemeinden. Ich habe eines festgestellt, wenn die Atmosphäre in der Gemeinde stimmt, wenn gegenseitige Liebe und Freude da ist, dann wirkt es anziehend auf Menschen. Dann kommen die Menschen gerne und er sagt, dann habe ich auch immer wieder erlebt und erfahren, dann bekehren sich auch Menschen. Das hat mich damals sehr angesprochen und ich glaube, es ist ganz entscheidend. Es kommt nicht auf Programme an. Es kommt nicht darauf an, dass wir irgendetwas Tolles veranstalten müssen. Es kommt darauf an, dass diese Hoffnung, die Gott uns gegeben hat, in uns lebendig ist. Es ist eine lebendige Hoffnung, weil dieser Gott ein lebendiger Gott ist, mitten unter uns. Man kann sich fragen, im Umkehrschluss, wenn in unserem Leben wenig Hoffnung zu sehen ist, kann es sein, dass unsere Beziehung zu Gott nicht so zum Tragen kommt, wie es eigentlich sein sollte. Vielleicht denkt jemand, naja, als Hoffnungsträger zu leben ist ja keine Kunst, solange es im Leben alles gut ist. Solange es Gott mit einem gut meint, wenn die Wünsche in Erfüllung gehen, man im Wohlstand lebt, gesund ist, dann kann man Hoffnung ausstrahlen. Das war nämlich genau die Denke von dem Teufel, als er über den Hiob mit Gott ins Gespräch kam. Da Da hat er gesagt, ja, kein Wunder, dass er dich ehrt und so weiter. Du hast ja ihn reich gesegnet, du hast ihm Reichtum gegeben, Kinder und. Aber Gott hat gesagt, nee, das ist nicht wirklicher Grund, sondern weil Hiob wie kein einziger mich ehrt und an mich glaubt. Und als seine Frau dann dem Hiob gesagt hat, willst du immer noch an deinem Gott festhalten? Schwöre ihn ab, sagt Hiob, ich werde es niemals tun. Gott hat gegeben, Gott hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Ich habe schon gesagt, dass Hoffnungen von Gott kommen, die wirklich tragfähig sind und nicht in unseren Wünschen irgendwo begründet sind, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wirkt. Wir brauchen eine verlässliche Grundlage für unsere Hoffnung. Und diese Grundlage finden wir allein in Gott. Auch dann, wenn wir Schweres erleben. Und vielleicht gerade dann kommt die Hoffnung zum Tragen, weil wir dann auf die Hoffnung umso mehr angewiesen sind. Wenn es einem gut geht, dann schätzt er gar nicht oft, wie gut es ihm geht. Und die Hoffnung ist irgendwie nicht so präsent. Darum, Christen sind Hoffnungsträger, weil Gott ihnen Hoffnung trotz Leiden und über diese Zeit hinaus schenkt. Einen wichtigen Bibeltext finden wir dazu im Römer 5, Verse 2 bis 5. Dort heißt es, wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnisse Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt sich nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Mit dem Vers 2 werden wir gar keine Schwierigkeiten haben. Wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Aber mit dem Vers 3 und folgenden wird es schon schwieriger. Nicht aber das allein, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hier wird deutlich, dass Hoffnung auch durch Leiden entsteht. Und Paulus sagt, dass Leiden dann zu Geduld führt. Und Geduld dann eine Bewährung ist für die Hoffnung. Hoffnung ist die Folge dieser Bewährung. Und dann sagt er am Ende, die Grundlage unserer Hoffnung ist die Liebe, die durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist, dass wir einen tiefen inneren Frieden haben, der nicht von dieser Welt ist, der nicht durch Durstzureden der Menschen, durch Ablenkung, durch irgendwelche Aktionen entsteht, sondern durch den Heiligen Geist Gottes in der Gegenwart Gottes. Nochmal der Text, den Robert uns vorgelesen hat, Römer 15, Vers 13. Da heißt es, dass durch die Kraft des Heiligen Geistes wir immer reicher werden an Hoffnung. Und dass diese Hoffnung nicht zu Schanden wird. Und hier wird das Gleiche betont. Diese Hoffnung wird sich nicht als etwas erweisen, was nicht tragfähig ist. Diese Hoffnung wird alles überdauern. Es ist wichtig, dass wir daran denken, dass Friede und Freude nicht nur in angenehmen Lebenslagen zum Ausdruck kommen, sondern dass Friede und Freude die Frucht des Heiligen Geistes ist und oft gerade trotz der Schwierigkeiten, trotz des Leidens uns von Gott geschenkt wird. Und gerade dann wird diese Hoffnung so stark, dass andere fragen, woher nimmst du diese Kraft? Weil Gott sie mir schenkt, weil der Heilige Geist in mir lebt und mir diese Kraft der Hoffnung gibt. Es ist gut und wunderbar, wenn Gott in unserer Zeit sich zeigt, dass wir ihn erleben, dass er uns führt, dass wir Gebetserhörungen erleben. Aber wir können nicht es erwarten, dass alle unsere Hoffnung hier in dieser Zeit erfüllt werden. Nein, die vollkommene Erfüllung der Hoffnung wird es in der Ewigkeit kommen. Paulus schreibt im 1. Korinther 15, Vers 19, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Aus Paulus Sicht war der Preis viel zu hoch, den er und die ersten Christen damals bezahlt haben. All die Entbehrungen, Verzicht und alles Mögliche, was an Leid über diese Menschen gekommen ist, nur um diese Welt irgendwie ein Trostpflaster zu bekommen. Nein, das ist es nicht. Unsere Hoffnung wird erst in der Ewigkeit vollkommen erfüllt werden. So ist auch die Freude, die wir im Psalm 73 sehen oder zu erkennen können, zu deuten. Erst klagt der Psalmbeter dort vor Gott, warum es den Gottlosen so gut geht, warum ihre Kinder gesund sind, warum werden sie reich und warum treten sie so rotzfrech Gott gegenüber auf. Und mir, sagt er, der ich die ganze Zeit nach Gottes Wort handle und lebe, geht es so dreckig. Und dann beschreibt er, dass er das Ende eines Gottlosen sah. Als er in den Tempel ging, da offenbarte es ihm Gott in seiner Gegenwart das Ende der Menschen, die ohne Gott gelebt haben. Und er sagt, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. Sie gehen unter, weil ihre Grundlage nicht dafür gelegt ist, dass es Bestand haben wird über Tod hinaus. Und dann sagt er, und das ist die letzte Aussage im Psalm 73, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte, trotz meines Leidens, und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all sein Tun. Horatio Spafford war ein Rechtsanwalt in Chicago und er verlor 1871 bei einem Feuer seinen ganzen Besitz. Er schickte dann seine Familie nach Europa und versuchte dann, sich eine neue Existenz aufzubauen. Doch das Schiff, in dem seine Familie unterwegs war, kollidierte mit einem Segelschiff und versank innerhalb von 15 Minuten. Frau Spafford kniete mit ihren Kindern am Deck nieder und betete um Rettung oder um die Bereitschaft zu sterben. Man barg sie später ohnmächtig im Wasser. Die vier Kinder von ihr wurden nie gefunden. Als sie im Wels angekommen ist, telegrafierte sie ihm, bin allein am Leben. Als Spafford diese Nachricht erhielt, dichtete er das Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Das Lied, das vielen Menschen zum Segen geworden ist, gerade in schweren Leidenszeiten. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch allezeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Wir als Christen können als Hoffnungsträger leben, weil Gottes Liebe in unsere Herzen ausgegossen ist, weil Jesus den Tod besiegt hat, weil Jesus es uns gesagt hat, dass wir seine Herrlichkeit sehen werden. Wir haben Grund zur Hoffnung, weil Jesus am Kreuz unsere Schuld auf sich genommen hat, mit seinem Leben bezahlt hat und wir nun durch ihn als Versöhnte mit Gott leben können. Darum können wir als Christen mit Hoffnung erfüllt sein. Christen können guter Hoffnung sein. Dazu lese ich uns noch einen Text aus Johannes 16. Da sagt Jesus: Ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. Es geht euch wie der Frau, die ein Kind bekommt. Während der Geburt macht sie Schweres durch. Aber wenn das Kind dann geboren ist, sind alle Schmerzen vergessen. So groß ist die Freude über das Kind, das sie zur Welt gebracht hat. Auch ihr seid jetzt traurig. Doch ich werde wieder zu euch kommen. Dann wird euer Herz voll Freude sein. Und diese Freude kann euch niemand nehmen. Das ist der Grund unserer Freude. Dieser Grund ist in Jesus begründet. Das ist natürlich gilt für alle Christen. Aber interessant fand ich, als ich auf Wikipedia das Wort, also Artikel über das Wort Hoffnung gelesen habe, am Ende gab es einen Abschnitt, in dem Hoffnung der Glaubenden beschrieben wird. Und dort heißt es: Der Baptist hofft auf Gottes neue Welt. So lautet die Überschrift des letzten Kapitels der Rechenschaft von Glauben der deutschsprachigen Baptisten. Dieser Ausblick beeinflusst auch bereits jetzt seine Grundstimmung, da er das Gerettetsein wichtiger einschätzt als gegenwärtige Probleme. Wunderbar, ne? Hab mich gefreut, dass sowas über Baptisten auf Wikipedia steht. Wichtig ist, dass wir das leben. Dass Menschen das bei dir und mir sehen und erkennen können. Und dass wir im Laufe der Zeit, je länger wir Christen sind und je mehr und länger wir Gott kennen, immer mehr Hoffnung in unserem Leben haben. Ihr Lieben, es wird immer Herausforderungen in unserem Leben geben. Ein junger Mensch erlebt sie anders, ein alter Mensch erlebt sie auch anders. Und die sind auch im Alter nicht einfach so zu bewerkstelligen, weil man schon 40 Jahre Christ ist. Auch dann muss man das neu durchbuchstabieren. Auch dann muss man neu zu diesem Gott der Hoffnung sich wenden und von ihm diese Hoffnung schenken lassen. Ich wünsche uns, dass wir das so wirklich auch verinnerlichen und leben können. Der lebendige Hoffnung darf ein Leben auf das Ziel ausrichten, das über diese Zeit hinausgeht. Und wenn wir das so ausgerichtet leben, dann verliert das Vergängliche ihre letzte Dringlichkeit. Wenn alles Irdische vorläufig ist, können wir auch mit Dingen, die uns verwehrt bleiben, ganz anders umgehen. Man kann gelassener sein und in schweren, dunklen Stunden sich auf Gott immer wieder neu zu wenden und diese Hoffnung neu empfangen. Ich habe am Anfang gesagt, Berlin ist gute Hoffnung. Und wenn wir diesen Text nochmal beachten, auch wir sind gute Hoffnung. Jesus vergleicht diese Wartezeit, diese Zwischenzeit, von der wir gesungen haben, auch mit einer Erwartung, die eine schwangere Frau in sich trägt, die manchmal bangt und vor Schmerzen sich krümmt und vor diesem Ereignis auch bangen und hoffen, beides da ist, aber um der vorherliegenden Freude sie alles andere vergisst und sagt, das ist es, was mir wichtig ist. Und Jesus schenkt uns diese Freude. Wir können als Christen Hoffnungsträger sein, weil Gott selbst die Grundlage dieser Hoffnung ist. Weil diese Hoffnung gegenwärtig ist, nicht nur irgendwann, sondern weil wir hier und heute sie erleben können. Und dass diese Hoffnung trotz Leiden über diese Zeit hinausreicht. Lasst uns solche Hoffnungsträger sein. Menschen, die anderen Mut machen, diesen Gott der Hoffnung zu suchen und kennenzulernen. Amen.